Dann würde ich jetzt sagen, können wir uns aber auch einem interessanteren Thema zuwenden als irgendwelchen offenen Bierflaschen. Nämlich einem Thema, das mir zumindest in letzter Zeit relativ häufig auch unter den Nägeln irgendwo gebrannt hat. Nämlich wie die aktuellen Entwicklungen in der KI denn so mit diesen ganzen Open Software oder Open Source Sachen, Lizenzen und sonst irgendetwas zusammentun. Entsprechend hält jetzt C-Presser, stellt sich gleich selbst ein bisschen mehr vor, einen Talk über Open-Source-Lizenzen und KI. Wie passt das zusammen? Viel Spaß!
Okay, ihr habt den Titel gehört. Ich fange jetzt mal an damit, was jetzt ungefähr der Inhalt ist, den ihr hier erwarten könnt. Ich habe mich mit dem Thema KI-Trainingsdaten beschäftigt und wie die gesammelt werden und wie die dann in das Training reinfließen. Also jetzt weniger konkret, wie das gemacht wird, also wie das Training funktioniert, sondern dieses Scraping und diese Sache. Und auch gar nicht auf technischer Art und Weise, sondern was bedeutet das im Prinzip juristisch? Also wir gucken uns diesen hauptsächlich den deutschen und den EU-Rechtsraum an, weil das ist der, der für die meisten von uns relevant ist und das ist auch der, den ich am ehesten verstehen kann, weil ich die Sprache kann. Und wir gucken hauptsächlich auf Open-Source-Projekte. Also ich denke dabei an so Projekte wie die meisten, die von uns irgendwie machen. Wir haben mal irgendwas gebastelt und das veröffentlicht auf irgendeiner Forge, auf GitHub, sonst irgendwo in unserem, oder wir schreiben einen Blog oder eine Homepage für die Leute, die das noch kennen. Und wollen nicht, dass das unbedingt von OpenAI in ihr Modell reingemacht wird. Worum es nicht geht, ist, was ist überhaupt ein Werk? Also das deutsche Urheberrecht kennt irgendwie diesen Begriff von dem Werk und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Sachen, über die wir reden, diesen Werkscharakter haben, also dass die quasi schützenswert sind. Da gibt es so dieses Wort Schöpfungshöhe, also nicht alles, was man irgendwie erzeugt, ist auch kann Urheberrechtsschutz genießen. Und worüber ich auch nicht reden werde, ist technische Schutzmaßnahmen, die man in letzter Zeit gesehen hat. Also sowas wie Anubis, was viele von euch vermutlich schon mal gesehen haben. Und dann noch der ganz wichtige Disclaimer, ich bin nicht irgendwie ein Anwalt. Ich habe mich da einfach nur eingelesen, weil mich das interessiert hat. Ich habe da recherchiert, ich habe auch mit Anwälten geredet, weil ich überlegt habe, selbst irgendwie vielleicht da mal zu klagen, weil meine Werke da reinlanden. Und aus der Recherche ist quasi dieser Talk geworden. Warum interessiert uns das Thema überhaupt? So das Erste, was bei mir ist, das fühlt sich irgendwie verdammt unfair an. Wenn man 20 Jahre zurückdenkt, war halt so diese Zeit von diesen Massenabmahnungen, du lädst ein Metallica-Album runter bei Torrent und musst viel, viel Geld bezahlen. Und jetzt ist das irgendwie so, dass Microsoft, Hugging Face, wer auch immer, alles, was sie in diesem Internet finden, runterladen und in ihre Modelle reintun. Und das geht halt irgendwie klar. Das irgendwie, mir gefällt das nicht. Dann der zweite Punkt ist, wenn ich kreativ irgendwie was mache, dann mache ich das für Menschen. Also so Leute, wie ihr hier sitzt oder irgendwie andere Menschen im Internet. Aber ich mache das halt nicht für Firmen. Das ist nicht das Ding. Das ist nicht meine Motivation. Da schwimmt immer noch so ein bisschen dieses Counterculture-Argument rum, was wir irgendwie so auch vor langer Zeit hatten, als es irgendwie noch so klar gab, da Microsoft die Bösen, Linux die Guten. Und in meinem Kopf ist das tatsächlich noch so ein bisschen drin. Hier Open Source, Copyleft und da kommerziell. Das sind für mich persönlich zumindest zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Und damit kommen wir dann im Prinzip zu der Frage, kann ich denn jetzt irgendwie meine Werke schützen? Das ist die zentrale Frage, die hier so im Raum steht. Und da ist die Antwort im Prinzip ganz einfach, nein, es geht nicht. Das ist jetzt nicht die juristische Antwort darauf. Das ist die Antwort darauf, effektiv geht das nicht. Diese Big-Tech-Firmen machen das halt einfach. Das heißt, alles, was wir jetzt hier gleich drüber reden und lernen, ist irrelevant im Endeffekt. der Punkt, weshalb ich das trotzdem mitteile, ist, man muss seine Lizenzen und die Kommunikation dazu passend machen, dann wird es erst illegal für die Firmen. Also erst aktuell machen die meisten Firmen keine Urheberrechtsverletzungen, wenn sie eure Sachen anlernen, weil die das dürfen. Und das werde ich auch gleich zeigen, warum das so ist. Hier nochmal zu dem Nine-Slide habe ich hier so ein paar Dinge, mal einfach so ein paar Headlines zusammengefasst, wo irgendwelche Chefs von den entsprechenden Firmen sagen, ja, wir können AI nicht machen, wenn wir irgendwie Urheberrecht berücksichtigen müssen. Das ist, warum das Nein ist. Wir haben da im Prinzip relativ wenig Chancen. Also wir als Individuen. Die Leute, die Chancen haben, sind so Firmen wie Disney beispielsweise oder die Getty Images. Das haben vielleicht einige von euch schon gesehen. Wenn man sich irgendwo ein Bild generieren lässt, ist da häufig, also von so einem Large Language Model oder Bildgenerator, ist da manchmal ein Getty Watermark drin. Das ist doch eine ziemlich dicke Smoking Gun, dass lizenzierte Bilder von Getty dort reingelernt wurden. So, wie ist das jetzt mit dem Urheberrecht? Wir haben in Deutschland so ein Urheberrechtsgesetz und da steht drin Einräumung von Nutzungsrechten. Also den ersten Teil, ob das überhaupt ein Werk ist und so, überspringen wir. Wir nehmen mal an, dass das der Fall ist. Und in diesem Paragraph 31 steht halt drin, der Urheber kann einem anderen das Recht einnutzen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen. Das darf man als Urheber machen. Also ich kann im Prinzip jedem sagen, hey, du kannst das machen, du kannst das machen. Und das ist im Prinzip die Grundlage dafür, wie Open-Source-Lizenzen überhaupt funktionieren. Wenn ich eine GPL habe, sage ich darin, du darfst das Werk nutzen unter den Umständen. Das steht da drin. Spannend ist noch irgendwie dieser Paragraph 31a, Verträge über unbekannte Nutzungsarten, weil dort steht nämlich drin, ein Vertrag, durch den der Urheber Rechte für unbekannte Nutzungsarten einräumt oder sich dazu verpflichtet, bedarf der Schriftform. Da hat der Gesetzgeber halt so irgendwie gedacht, er möchte die Urheber schützen, dass sich nicht irgendwie eine neue Nutzungsart entwickelt und die Urheber nicht dafür vergütet werden. Also ein konkretes Beispiel wäre dafür, zuerst hast du CDs verkauft und auf einmal war Streaming. Für Streaming braucht man halt extra eine Lizenz und muss das auch schriftlich vereinbaren. Als nächstes gucken wir uns an, was so die typischen Lizenzeigenschaften sind, die wir hier in dieser Open-Source-Welt haben. Wir haben die Share-Like-Eigenschaft, das ist ganz typisch in diesen Copyleft-Lizenzen, die sagt Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Also ich nehme ein Werk, was jemand anderes unter einer Lizenz zur Verfügung gestellt hat und muss das, wenn ich das weitergebe, unter einer gleichen Lizenz weitergeben. Ich kann nicht einfach sagen, ah, die Lizenz ist jetzt weg. Oder ich lizenziere das irgendwie anders. Das ist in dieser CCSA drin. Das SA steht auch für Share Alike, also Creative Commons. GPL hat das. Und CERN Open Hardware License. Im Prinzip ist das in so gut wie allen Lizenzen drin, weil wenn du das nicht hast, kann jemand das Werk kopieren und die Lizenz wegtun. Und die zweite wichtige Eigenschaft, auf die ich eingehen will, ist Attribution oder auf Deutsch Namensnennung. Häufig steht da auch Retain Copyright Notice, also du darfst, wenn das Teil der Lizenz ist, darf man nicht irgendwie diese Copyright Notice wegmachen. Also ich als Urheber schreibe da rein, ich habe das erzeugt und Attribution heißt, du darfst das nicht wegmachen und wenn du das nutzt und irgendwo anders verwurstelst, musst du das trotzdem auch, also das kommt nochmal im Detail auf die genaue Lizenz an, aber musst irgendwie sagen, dieses Werk von der Person ist da drinne. Deswegen hat man bei vielen Produkten irgendwo diese License-Page, wo dann ganz viele einzelne Subprojekte drinstehen. Auch das ist in fast allen Open-Source-Licenses in irgendeiner Art und Weise drin. Wie passt das denn jetzt irgendwie zu den AI-Learning-Sachen, diese zwei Sachen, die wir uns angeguckt haben? Also Namensnennung, wenn jetzt mein Werk angelernt wird und ist jetzt irgendwie so ein ChatGPT drin, ist dieser Teil von der Lizenz erfüllt? Ich würde mal sagen, nein, weil da kommt eine Ausgabe von ChatGPT raus und da steht nicht dran, ich habe außerdem folgende 18 Milliarden Dinge angelernt und das steht da einfach nicht. Und das zweite ist dieses Share-Like und auch das kann man relativ einfach mit einem Nein beantworten, weil das resultierende Werk, also das Large Language Model, ist nicht unter der gleichen Lizenz zur Verfügung gestellt wie die Ursprungswerke, die dort reingeflossen sind. Also kann man jetzt im Prinzip eigentlich hier sagen, alles klar, fertig. So die meisten Open-Source-Sachen könnte man da eigentlich gar nicht reinlernen. Das geht nicht. Und jetzt kommt das große Aber. Es gibt eine EU-Richtlinie. Die heißt Digital Single Market. Und dort sind Ausnahmen drin. Es gibt immer schon Ausnahmen im Urheberrecht, dass man zum Beispiel, mir fällt kein gutes Beispiel ein, ich erzähle einfach das. Also in dem Artikel 3 steht drin, wenn du wissenschaftliche Forschung machst für Text und Data Mining, das steht gerade, das Text und Data Mining erkläre ich gleich, dann kannst du die Lizenz ignorieren, effektiv. Ist vollkommen egal, was da für eine Lizenz ist, solange das wissenschaftliche Forschung ist, nutzt die Werke einfach. Und dann gibt es noch den Artikel 4 in dieser Richtlinie, Ausnahme für Text- und Data Mining. Und dort steht im Prinzip drin, als Urheber musst du ein Opt-out machen, ansonsten kann jeder deine Werke für Text- und Data Mining benutzen. Der Paragraph 44b ist die deutsche Entsprechung von dieser EU-Richtlinie und der 60d die Entsprechung für den Artikel 3 aus dieser DSM-Richtlinie. So, was ist jetzt dieses Text- und Data Mining? Tut mir leid, ich habe jetzt eine Folie mit ganz viel Text gemacht. Das ist hier Gesetze im Internet. Da steht, Text- und Data Mining ist die automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalisierten Werten, um daraus Informationen, insbesondere über Mustertrends und Korrelationen zu gewinnen. Und da kann man relativ klar sagen, das AI-Learning ist Korrelation gewinnen, das ist das. Und da steht dann drin, dass das zulässig ist, das zu tun für diesen Zweck. Und das ist nur dann nicht zulässig, hier in Absatz 3, wenn der Rechteinhaber das sagt, dass das nicht so sein soll. Und da kommen zwei spannende Fragen raus. Das erste ist, kann man annehmen, wenn ich so eine Copyleft-Lizenz auf mein Werk drauf mache, dass ich das schon ausgeschlossen habe? Also ist da schon die Intention drin zu sagen, das ist ein copyleftiges Ding, ihr könnt das nicht einfach so benutzen, ohne zurückzugeben? Das ist die erste spannende Frage. Und die zweite spannende Frage, was ist diese maschinenlesbare Form? Und die sind beide gar nicht so einfach zu beantworten. Für die erste Frage gibt es von Creative Commons selbst eine direkte Antwort. Also die Leute von Creative Commons haben dazu ein Dokument rausgebracht. Und da steht drin, dass der generelle Lizenztext von Creative Commons nicht so interpretiert werden kann, als wäre das die Erklärung, dass nicht Text- und Data Mining damit gemacht werden soll. Und die sagen das ist deswegen so, weil die Creative Commons Lizenz so gedacht ist, dass man die Werke möglichst viel nutzen kann. Das ergibt irgendwie in sich so grob Sinn. Dieses verlinkte Dokument ist so und so generell ganz spannend. Da gibt es auch einen Flowchart drin, in dem man dann prüfen kann, in welchen Fällen mit welcher Lizenz Text- und Data Mining erlaubt ist. Das finde ich jetzt ganz gut gemacht. Wie ist das jetzt in der Realität? Wir haben uns angeguckt, wie ist so prinzipiell die Rechtslage dazu, wie ist das in der Realität. Und da möchte ich den Präzedenzfall von Lion AI anführen. Das ist ein Verein, der gemeinnützig ist, und die stellen eine Liste zur Verfügung. Eine sehr lange Liste mit URLs, und dort sind Links auf Bilder drin und dort steht drin, wie groß das Bild ist, sonstige Metadaten, Alt-Text. Ich denke, ein Großteil von euch wird irgendwie, wenn ihr eine Homepage habt, einen Blog oder sowas, taucht eure Sachen auch auf dieser Liste auf. Ich glaube, da gibt es irgendwie es gibt irgendwie eine 400 Millionen Bilderliste und noch eine größere, weiß ich gerade nicht genau. Und da war jetzt halt ein Fotograf drauf, der kommerziell Fotos macht und damit sein Geld verdient, der war in dieser Liste und hat gesagt, das ist ja irgendwie nicht in Ordnung, ihr könnt nicht mein Bild darauf nehmen, das muss man lizenzieren, das ist irgendwie nicht geil. Und das wurde vom Landgericht Hamburg verhandelt. Landgericht Hamburg verhandelt. Und diese Klage wurde abgewiesen, weil dieser Paragraph 60d vom Urheberrechtsgesetz ist anwendbar, weil der Verein Lion Forschung betreibt. Zumindest sagt das Gericht, dass das zutreffend ist. Und dementsprechend können die tun und lassen, was sie wollen mit dem Urheberrecht. Und was sie auch ganz klar gesagt haben, es gibt diese sogenannte vorübergehende Vervielfältigung. Und das ist eher dazu gedacht, damit man einen Webcache betreiben kann und nicht Lizenzen kaufen muss dafür, dass Bilder in einem Webcache liegen. Und wir haben gesagt, das, was Lion macht, ist nicht das. Das können wir nicht anwenden. Auch kann man dazu berichten, dass der Fotograf, der hier ist, eine Berufung eingelegt hat, weil er hat gesagt, der Verein ist nicht wirklich gemeinnützig und das ist nicht wirklich Forschung. Weil es Überschneidungen zwischen diesem Verein und kommerziellen Firmen gibt und das wird dann vermutlich in der Berufung verhandelt. Was das Urteil aber gemacht hat, das hat spannende Dinge zu maschinenlesbar gesagt. Nochmal eine Vorlesefolie, da steht, die Kammer neigt allerdings dazu, als maschinenverständlich auch einen allein in natürlicher Sprache verfassten Nutzungsvorbehalt anzusehen. Also sie sagen, wenn auf so einer Stock-Image-Seite irgendwo unten im Footer steht, all rights reserved, du musst das Bild kaufen, dann zählt das als maschinenlesbar. Und warum sagen die das? Die sagen, dass nochmal viel Text, ich fasse schnell zusammen, da steht, wenn du eine KI-Firma bist, dann kannst du ja auch KI benutzen, um rauszufinden, was auf der Webseite steht und was der Urheber sich dabei gedacht hat. Das wird spannend, ob dieses Ding so Bestand haben wird. Das ist ein Urteil von einem Gericht und ich denke nicht, dass es dabei bleiben wird. Das wäre im Prinzip gut für uns als Urheber. Mal sehen. So. Jetzt haben wir da was zu gesagt. Wie mache ich jetzt dann effektiv dieses Opt-out aus dem Texten? Data Mining, weil das muss ich ja hinschreiben, steht in unserem 44b Urheberrechtsgesetz. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich könnte das in die robots.txt schreiben, das haben wir, das ist etabliert. Das ist aber voll doof, weil da kann ich nur User Agents ausschließen und nicht Nutzungsarten. Das hat also nicht die Granularität, die ich da eigentlich haben will. Und dann gibt es zwei Dinge, die ich hier aufgeführt habe, die quasi Industrieinitiativen sind. Es gibt diese AI.txt, die funktioniert im Prinzip ähnlich wie robots.txt. Die legt man da hin und schreibt dann rein, welche Art der Nutzung, also welche Dateitypen benutzt werden dürfen. Das ist auch ganz spannend, das ist irgendwie eine Organisation, die heißt Spawning, also das ist die API von Spawning. Und da steht halt drin, die meisten Crawler ignorieren das halt trotzdem. Ist halt doof. Und dann gibt es noch das TDM Reservation Protocol, das ist ein W3C-Vorschlag. Das ist dann ein Meta-Tag, den ihr in den HTML-Bereich von eurer Webseite einbaut. Auch da ist die Frage, wertet das überhaupt jemand aus? Und man kann das ja auch nicht überall hinmachen. Wenn ihr ein Repository auf GitHub habt, könnt ihr das dann nicht hintun. Das geht nicht. Das könnt ihr nur auf eurer eigenen Webseite machen. Wie mache ich das aktuell? Ich mache diese AI.txt-Datei, weil die einfach ist. Und ich packe noch diesen Text in alle meine Readmes rein, wo ich im Prinzip hoffe, oder eigentlich gehe ich davon aus, jetzt mit dem Urteil vom Landgericht Hamburg, dass das irgendwie doch maschinenlesbar ist, um zu sagen, ich möchte nicht, dass Texten Data Mining damit gemacht wird. So, und jetzt habe ich zum Schluss noch zwei Slides. Und zwar nochmal zurück zu diesem Lion-Verein. Wie nutzen wir diese Liste eigentlich? Und man hat halt diese Liste, das sind nur URLs. Und wenn ich tatsächlich da mir jetzt irgendwie einen Image-Generator machen will, muss ich ja diese ganzen Bilder runterladen und irgendwie einlernen. Und dafür gibt es dieses Image-to-Dataset-Tool, was halt irgendwie so ein multiparalleler Downloader ist. Und der hat spannende offene Issues, zum Beispiel robots.txt respektieren oder gucken, welche Lizenzen die Bilder überhaupt haben. Und die sind halt alle irgendwie zugemacht oder nicht bearbeitet mit der Aussage, das ist ja nur ein Downloader. Und ja, ist prinzipiell korrekt. Die spannende Frage ist für mich jetzt, und das gilt die Frage richtig an die Leute, die Ahnung haben, das bin nicht ich, wie ist das eigentlich mit Störerhaftung? Und da würde ich gerne den Vergleich mit diesem YouTube-DL-Fall machen, weil die YouTube-DL.org-Seite wurde mal runtergenommen mit einer Unterlassungserklärung und noch einer Klage dazu, weil die eine Anleitung zum Urheberrechtsverstoß machen. War so die Begründung. Und ich würde argumentieren, dass das jetzt bei Lion und Image-to-Dataset eigentlich genauso ist. Du hast im Prinzip zwei Dinge, wenn man die zusammen nutzt, ist das Ziel, einen Urheberrechtsverstoß damit zu begehen. Hat scheinbar bisher noch keiner geklagt, ich weiß noch nichts davon und ich würde gerne wissen, warum. Und das war's. Und ich glaube, ich habe keine Zeit mehr für Fragen.
Ja, danke, Zähfresser. Du hast recht. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen, aber trotzdem können wir nochmal sagen, wir so tun, als hätten wir jetzt ganz viele Fragen gestellt und Antworten bekommen. Das könnt ihr dann gleich virtuell anschließend nachholen. Und deswegen sage ich nochmal bitte einen Applaus, als hätten wir jetzt noch ganz viele schöne Antworten bekommen.